will mit uns zusammen in eine dieser Abenteuergeschichten gehen, in die Geschichte von Lukas 5. Unmittelbar nachdem Jesus bei Simon zu Hause war, ein Besessener geheilt wurde, nachdem viele Dinge geschehen waren, da kommt Jesus und predigt am See Genezareth. Und er predigt und es kommt, jetzt muss ich blättern, das ist, wenn man es nicht aufgeschrieben hat. Lukas 5, ja, da kann ich ja über 6 lange gucken. Und da kamen so viele Leute, ihr kennt die Geschichte, Jesus musste ein Stück zurückgehen, leiht sich von Petrus ein Boot, vielleicht hat Petrus dann noch ein kleines Geschäft mitgemacht und predigt daraus. Und hier setzt es ein. Es geschah aber, als die Leute sich zu ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah 2 Boote am See liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen, und er setzte sich und leerte die Menschenmenge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und wirf eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze zerrissen. Da winkten sie ihren Gefährten, die in anderen Booten waren, damit sie ihnen zu Hilfe kämen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Petrus Simon sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischfang, den sie miteinander getan hatten. Genauso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, Klammer auf, vor dem Abenteuer, Klammer zu, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Abenteuerwagen, neue Wege gehen. Hier finden wir diese Experten in der Fischerei. Die haben hochgradig ausgebildet, Petrus vielleicht Kleinunternehmer, weil der hatte ja die Angestellten, die auch das Boot hatten. Und sie haben ihr Profi-Team-Dasein ausgelebt. Sie sind damit unterwegs gewesen. Sie waren wirklich gut, sie waren erfahren. Und jetzt kommt dieser Reiseprediger und sagt ihnen was total Abgefahrenes. Die Netze waren leer gewesen, sie sind beim Netzeflicken. Ein angehender Pastor war einen Abend da, der sagte, er war bei der ACK, das ist die Dachorganisation der christlichen Kirchen in Deutschland, eingeladen zu einem Pastorentreffen. Und sie sitzen da und schließlich sagt der eine, war ganz kühn, der sagte, liebe Leute, wir müssen gucken, wie wir mit unserem abnehmenden Gottesdienstbesucher, unserer zurückgehenden Gläubigkeit in Deutschland zurechtkommen. Wir müssen, ich sag's mit meinen Worten, eine Grenzbegradigung machen. Wir müssen gucken, dass die Netze noch geflickt werden, dass keiner abhaut. Ich habe da so an unsere Gemeinde gedacht. Ich habe gedacht, also so gigantisch waren wir 10 Jahre lang nicht unterwegs. Also wir haben nicht die bekehrten Raten gehabt. Wir haben keine 50 Leute im halben Jahr getauft. Sind wir auch dabei, eventuell die Netze zu flicken, dass ja keiner so sich hier noch verabschiedet aus unseren Kreisen, damit wir wenigstens unser kleines Häufchen bis in die Ewigkeit bereithalten. Abenteuerwagen, nicht? Und er sagt, er ist so deprimiert nach Hause gefahren und hat gedacht, ja, sie haben die Situation richtig beschrieben, wie die Jünger, die da waren, die haben die Situation absolut richtig beschrieben. Die haben gesagt, wir haben nichts gefangen. Wir sind alle Angelexperten, aber wir haben nichts gefangen. Wir sind alle, ich sag's mit unseren Worten, theologisch ausgebildet, dass kaum eine Bibelstunde uns irgendwas Neues noch lehren kann. Aber fangen tun wir nicht. Herr Jesus, woran liegt das? Diese Frage haben sie nicht gestellt, aber sie sitzen da und flicken nur noch die Netze. Ich glaube, wenn du neue Abenteuer wagen willst, wenn du wieder neu aufstehen willst und willst sagen, okay, ich will mich nicht damit abfinden mit dem Status quo, dann brauchen wir das, dass wir ganz ehrlich mit der Situation umgehen und sagen, wir haben es nicht. Die wenigsten von uns haben letzte Woche einen Dämon ausgetrieben. Die wenigsten von uns haben letzte Woche Hände aufgelegt und Kranke sind gesund geworden. Die wenigsten von uns haben mit Leuten gesprochen, dass sie sich bekehrt haben. Die wenigsten von uns haben Hände aufgelegt, dass das Zungenreden beim anderen angefangen hat. Die wenigsten von uns haben Punkt, 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 Punkt. Obwohl wir doch alle hochgradig ausgebildet sind. Hochgradig ausgebildet sind im Menschenfischen. Und trotzdem kriegen wir die Zähne kaum auseinander. Ist das so oder bin nur ich so? Und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich schon mal im Rentendasein, jetzt könntet ihr ja alles mal ein bisschen ruhiger umgehen. Und ich habe gedacht, Paul, und dann predigst du sowas, also sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Aber ohne, dass wir ehrlich mit der Situation umgehen und sagen, so ist es, aber eigentlich wollen wir das anders, wird nichts passieren. Der zweite Teil, der auffällt, es fängt immer im Kopf an, dass du sagst, ich will an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Klar, können die meisten von uns vielleicht das 100. Lebensjahr erreichen und kommen vielleicht irgendwann noch im Himmel an, weil sie so gerade noch geschafft haben, das hineingelegte Gut zu verwalten. Aber ich sage euch das, das ist nicht die Art, die Jesus weitergibt. Das ist nicht die Art vom Herrn Jesus. Und es fängt im Kopf an. Ich glaube, Petrus hat, während er die Netze geflickt hat, wie so der eine oder andere beim Zoom-Meeting, noch einen Kaffee geschlürft und hat dabei Predigt gehört. Vielleicht auch die Fußnägel geschnitten oder sonst was, fällt ja beim Zoom-Meeting nicht auf. Stellst die Kamera aus. Da kannst du sogar noch in Unterhose sitzen, weil du es nicht geschafft hast, vorher dich zu duschen. Und hörst dabei die Predigt. Und ich glaube, da ist was angefangen, weil Jesus über das Wort Gottes gesprochen hat. Und damit komme ich zu Joel 3. In Joel 3 steht eine ganz gigantische Verheißung. Was steht in Joel 3 prophetisch über unsere Generation ausgesprochen? In den letzten Tagen will ich meinen Geist gießen auf alles Fleisch. Wenn die Bibel von allem Fleisch redet, da redet sie von dem Unheiligen. Wenn er nämlich heilig wäre, hast du so viel Heiligen Geist, dass du das nicht mehr brauchst. Aber der Geist brütete über dem Chaos am Anfang. Und er brütet über deinem Chaos, über deinem Unmöglichkeitsdenken. Die ganze Nacht gefischt, ich gebe auf, ich flicht die Netze und dann mache ich einen auf Fischbraterei, dann habe ich nicht mehr den Frust, ich kriege die Dinger geliefert. Was steht noch da? Und sie werden in neuen Zungen reden. Also durchaus biblisch, wenn du sagst, du willst die Verheißung haben. Aber dann gibt's was zu den Älteren und Jüngeren. Die Älteren werden Träume haben. Und die Jüngeren Vision. Also egal, wo du dich jetzt einpendelst, wo du sagst, du machst den Schnitt, wo du sagst, ab da hast du einen Anspruch auf Träume und das waren noch Visionen. Ist mir in jedem Fall egal. Es handelt davon, dass Gott von seiner Größe was runtergibt in unser beschränktes fleischliches Leben. Und ich habe mir gedacht, während ich das gepredigt habe, vielleicht muss ich ganz neu drüber nachdenken, dass dieses Wort mir gilt. In Zungen rede ich schon seit vielen Jahren. Und ich rede inzwischen mehr in Zungen, wenn ich bete, wie wenn ich in Worte rede, in anderen deutschen Worten rede. Ich halte das für absolut wichtig. Wenn du es nicht hast, erinnere ihn an die Verheißung, dass du es bekommst. Es ist ein Geschenk. Kannst dir nicht erarbeiten. Kommt aufs Fleisch. Du musst auch gar nicht so heilig sein. Es kommt aufs Fleisch, damit du heilig wirst. Aber dann der nächste Teil, wo ich gesagt habe, okay, Paul, wie alt bist du jetzt? Ja. Was hast du noch für einen Traum? Rosen züchten wie Adenauer. Ehrlich, das will ich nicht. Das heißt doch Abenteuerwagen. Und dann sage ich, na, Abenteuer brauche ich in meinem Alter eigentlich nicht mehr. Aber was geht uns verloren, wenn wir kein Abenteuer mehr haben? Wenn du auf nichts mehr wartest, was diese Woche noch durch Gottes Gnade in deinem Leben passieren könnte, dann vegetierst du nur noch, dann wartest du nur noch auf die Ewigkeit. Wenn es nur noch darum geht, dass du deinen Alltag einigermaßen über die Runde kriegst, weil es irgendwo quietscht, das ist alles wichtig, dann bist du mitten beim Netzeflicken. Jesus hat dann nicht verurteilt. Er hat nicht gesagt, ihr flickt Netze, wo ist euer Glaube? Ihr müsst mehr glauben, dann fangt ihr auch mehr Fische und. Nichts dergleichen. Das ist alles wichtig. Aber wenn wir nicht mehr einen Traum haben, was nächste Woche passieren könnte, ehrlich, dann wirst du arm dran sein. Dann wirst du dich nur noch über die negativen Dinge des Alltags unterhalten. Dass Corona so schlimm ist, was man alles nicht darf, das sind alles Leute, die keine Träume mehr haben. Ich träume, wenn man alles nicht mehr darf, was darf man dann noch? Das ist viel wichtiger. Wenn du nicht mehr essen gehen darfst, was könntest du dann machen? Wenn wieder Homeschooling kommt, was könntest du dann machen? Wir denken dann immer nur aber. Wir sind so voller Aberglaube, wir können alles Negative gut beschreiben, auch weswegen unsere Gemeinden nicht mehr wachsen. Ich bin im Kreis drin, wo darüber nachgedacht wird, wie kann man Gemeinden wiederbeleben. Ich habe allen empfohlen, von Wilhelm Busch aus den 60er Jahren ein Buch zu lesen, Was bremst da? Da hast du das genauso, was in den 60er Jahren schon beschrieben ist, auf die heutige Zeit. Musst nur ein paar Begriffe austauschen. Aber ich möchte uns heute fragen, auch im Namen Gottes, was hast du noch für einen Traum? Was hast du noch für eine Vision? Oder hast du schon abgestimmt, dass es bis zum Ende nichts mehr geht? Ich habe mich entschieden, ich will Gott daran erinnern, an die Verheißung. Wie es darum ging, Zungen zu reden, das habe ich gehört und habe ein halbes Jahr lang habe ich gedacht, ich muss mir das erarbeiten oder machen und tun. Und ich war so sauer auf Gott, dass er mir es nicht gegeben hat. Er sagte, entweder du gibst mir das oder ich hau in den Sack. Ich verlasse dich. Und dann kam der Heilige Geist mal und sagte, das machst du nicht. Er sagte, okay, aber ich will es trotzdem haben. Und dann habe ich immer wieder, bei jedem Segnungsteil war ich da vorne und habe gesagt, ich will in Zungen reden, weil fünfmal Halleluja sagen ist mir zu langweilig. Ich will Gott in der neuen Qualität loben. Ich möchte es haben. Ein halbes Jahr lang, ihr könnt euch nicht, egal in welchem Gottesdienst, habe ich gesagt, ich will es haben. Und dann eines Tages im Gottesdienst hat mich niemand berührt und dann kam der Heilige Geist und ich konnte mich in anderen Zungen reden hören. Das war so hammermäßig. Dann habe ich sofort eingestellt, weil ich dachte, das habe ich jetzt von der Oma rechts neben mir gelernt. Ich möchte es nicht mehr missen aus meinem Leben. Schon unter der Dusche fange ich damit an. Aber es gibt ja die anderen Verheißungen, die noch gigantischer sind. Das eine ist ja nur, damit du auferbaut wirst. Das andere ist ja noch viel schlimmer, viel größer, viel gigantischer, dass wir wieder einen Traum haben. Wo könnte dich Gott für gebrauchen? Oh, ich. Ja, du. Du weißt alles. Einer der Prediger sagte, er hat ein Kind gehabt, und die hatten mal jemanden ganz schrägen aufgenommen, der alle medizinischen Begriffe kannte. Und ich glaube, die 2-3-jährige Tochter, die kannte sämtliche Körperteile mit lateinischem Ausdruck, war. Und dann ist sie mal gestürzt und hatte sich die Kniescheibe so aufgehauen. Und dann kommt sie zum Vater und beschreibt dazu sogar mit dem lateinischen Namen, wie Kniescheibe heißt und so weiter, ja. Und schreit dabei. Sie konnte alles beschreiben, aber getröstet worden ist sie dadurch nicht. Erst nachdem der Vater sie in den Arm genommen hat, da kam Trost. Und das hängt damit zusammen, dass wir wieder anfangen können, Träume zu haben. Im ersten Gottesdienst sitzen ja meistens noch Ältere, wie hier der Schnitt momentan ist. Ich habe ihnen gesagt, heftet euch Joel 3 vielleicht an die Scheibe, an das Glas im Bad, wenn er morgens Zähne putzt. Sagt, ich habe ein Anrecht darauf, ich bin im Alter, dass ich Vision kriege. Gott, wo ist das? Wann kriege ich eine Vision? Wann kriege ich einen Traum? Ich möchte diesen Traum haben von dir. Ich möchte wieder einen Traum haben. Ich möchte nicht, wie bei Bolle Reis jüngst zu Pfingsten als Schimmelkäse irgendwann aufgefunden werden. Du kannst vegetieren oder du kannst neu leben. Aber das bedeutet Abenteuer. Du weißt nicht, was Sache ist. Bei Petrus war Glaube gewachsen. Und obwohl alle Logik, alle Aberglaube sahen, das funktioniert nicht. Wer von euch hätte gedacht, wenn wir gesagt hätten im November, man darf nicht mehr in der Kirche singen, wir gehen eigentlich hier zum Kolbingplatz, um dem Franz-Neumann-Platz keine Konkurrenz zu machen und feiern dort jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst, vielleicht nur mit Gitarre, ohne Verstärker, egal ob es regnet oder schneit, egal ob du eine Ausrede hast oder nicht, wir lassen die ganze Technik mal sein. Du kannst kommen und kannst mit uns Gottesdienst feiern und es wäre dann Abend oder Nachmittag oder morgen für morgen ein Aufbau gekommen. Aus den Häusern wären sie gekommen und die Gemeinde hätte sich in dieser Zeit verdoppelt. Bei Regen und Schnee, sie beobachten uns durch die Fenster und sagen, was sind die verrückt, was sind die beknackt. Die singen da und loben Gott und es schneit, die müssen doch tierisch frieren, morgen haben sie alle Schnupfen. Und wir sagen, Gottes Güte ist so groß, er kann uns vor Schnupfen bewahren und er kann, ach, was er nicht alles kann. Versteht ihr? Und wir diskutieren in unserer Gemeinde, ob wir nicht die beiden Gottesdienste wieder zusammenlegen können und dann wieder um 10 Uhr anfangen oder ob es besser ist, bei 10.45 Uhr zu bleiben. Ehrlich, ich sag's jetzt mal ein bisschen brutal, das geht mir am Arsch vorbei, diese Diskussion. Anders kann ich das nicht ausdrücken, aber das ist mein Herz, ich drücke das ein bisschen aus. Mir ist es egal, wann wir Gottesdienst feiern. Hauptsache, es fangen wieder an, dass sich Menschen wieder bekehren, dass Menschen wieder Jesus kennenlernen. Dass ich wieder die Vision habe, dass Gott durch die Begegnungskirche noch was tun kann. Das andere sind lauter Aberglauben. Solange wir diese ganzen Abers noch haben, wird nichts geschehen. Wir sind alle Fischereiexperten, wir wissen alle, wie es geht. Wir wissen das wunderbar, wir können sogar Lehrbücher drüber schreiben. Und die meisten von euch könnten das sagen. Aber wir haben die ganze Nacht nichts gefischt. Und dann sagt Jesus, jetzt fahr noch mal raus. Du warst ehrlich dabei, du hast die Situation beschrieben, es hat im Kopf angefangen, Gott kann. Und jetzt kommt das eigentliche Dramatische, dass man sagt, okay, ich mache das, was er sagt. Ich mache das, was er sagt. Da beginnt das Abenteuer. Vorher war es nur fromm. Da beginnt das Abenteuer. Was er euch sagt, das tut. Aber ich höre die Stimme nicht. Ja, du hast ja auch noch nicht gebetet, dass du eine Vision kriegst. Und das Interessante ist, Gott setzt auf ihre Ausbildung, auf ihren Charakter, auf ihre ganze Sache setzt er an. Er sagt nicht, ihr müsst euch jetzt schlagartig, alles was ihr gelernt habt, müsst ihr jetzt beiseite legen. Ich habe das Reden gelernt, indem ich Assistent an der Uni wurde und später Erwachsenenausbildung Schweißfachingenieure ausbilden musste. Manchmal 8 Stunden am Tag einen Kurs nach dem anderen halten. Das war grenzwertig. Aber wenn du dann feststellst bei der Klausur, haben sie was verstanden, ja oder nein, dann fragst du dich schon mal, hast du das richtig erklärt? Da durfte ich üben und habe dafür noch dicke Kohle gekriegt. Gott verändert nicht deinen Charakter so in dieser Richtung, dass er sagt, du musst was ganz Neues lernen, sondern er setzt bei Petrus auf und sagt, gib acht, bisher hast du das gemacht, jetzt zeige ich dir den nächsten Schritt, wie man Menschen fängt. Aber die Frage ist, hast du noch einen Traum? Und das Zweite, was dann passiert, sie fangen so viele Fische, dass die selbst die Lutherkirche aus der Basler Straße noch holen müssen und sagt, helft uns, bei uns kommen so viele in den Gottesdienst, die verarbeiten wir nicht mehr. Was wäre das, wenn wir wieder an diesen Punkt kämen, dass es sich hier füllt von Leuten, die eine tiefe Sehnsucht haben, mit Gott in Berührung zu kommen und gar nicht wissen, wieso sie hierher gekommen sind, weil wir die Netze auf einmal ausgeworfen haben an einer Seite, ja? Und dass wir andere Gemeinden rufen müssen, uns zu helfen, weil wir es nicht mehr schaffen, die Jüngerschaftsschule aufzubauen. Haben wir noch so einen Traum? Kann ich euch noch herausfordern, hierüber zu träumen, vielleicht ganz neue Wege zu gehen? Vielleicht machen wir dann, wie in Ludwigsburg, machen wir vielleicht Nachtschwärmer-Gottesdienste um 24 Uhr. Über Jahre in Ludwigsburg sind Tausende dorthin gepilgert. Nachtschwärme Gottesdienste. Ist jetzt keine Idee von mir, die ich jetzt schon von Gott gehört hätte. Nicht, wenn wir hier durcheinander kommen und du jetzt überlegst, ob du Mitternacht frei nehmen kannst. Aber ich möchte uns herausrufen. Lass uns nochmal wieder vor Gott stehen und sagen, du hast es verheißen, es gibt Zungenreden. Wenn du es noch nicht hast, dann liege ihm in den Ohren, bis du es hast. Vielleicht dauert das ein Jahr, weil du so eine schwerhörige Figur bist. Du sagst aber, Vision, Herr Jesus, ich weiß nicht, wo du den Altersschnitt setzt, aber ich möchte wieder eine Vision haben, ich möchte wieder träumen. Wenn du nicht mehr träumen kannst vor Gott, dann hast du verloren. Dann bist du nur noch fromm. Und hier gestehe ich, hier habe ich zwischendurch aufgegeben, zu träumen, mir einen Traum von ihm schenken zu lassen. Das Ergebnis war, Petrus holt seine Jünger dazu, seine Mitarbeiter, das zweite Boot wird auch noch voll. Und der Abschluss meiner spontanen Verkündigung von heute, Teil 2. Nach der Himmelfahrt sind die Jünger ziemlich zerknirscht. Sie haben alles Mögliche Gute erlebt, wie viele Fromme von uns auch. Sie könnten ein Buch schreiben über das, dass der Herr treu ist, über die Jahre mit Jesus gehen, wunderbar. Alle Wege mit Jesus sind schöner als der Tag vorher und so, gibt es ja Lieder drüber. Und dann wird plötzlich alles wieder ganz gewöhnlich. Und sie gehen wieder zurück in ihr altes Setting. Es ist so schön, Gemeinschaft zu haben, nicht? Einen herrlichen Lobpreis zu haben, wunderbar diese Mannschaft zu hören und dann noch so ein altes Lied heute wieder, herrlich, da geht einem das Herz doch auf. Aber dann steht Jesus am Strand in Johannes 21. Die Jünger sind wieder beim Fischen, wieder ins Alte zurückgefallen. Das passiert. Und es ist interessant, Jesus macht keinen Vorwurf, sondern er ruft nur, habt ihr wieder nichts gefangen? Das ist interessant, nicht? Und dann gibt es diesen legendären Fischzug, dass sie 153 Fische fangen. Vor langen Jahren, als es damals am Südstern so drunter und drüber ging, wo ich überlegt habe, ich hänge das Pastorendasein an den Nagel und gehe wieder in meinen Beruf zurück. Verdiene ich mehr und habe den Stress mit den Frommen nicht. Die frommen Menschen können unerbittlich sein. Da ist jeder Heide nichts gegen, weil die frommen Leute wissen, wo deine Schwachstelle ist und da buhlen sie rein. Und dann bin ich nach England gegangen, eine Jugendliche aus England, die war dort bei Nigel und Karen untergekommen. Die sagte, du musst mal nach England kommen, nimm mal eine Woche Auszeit. Ich bin nach England hin, haben sie mir ein Schlafzimmer gegeben zum Beten, nicht Nigel, sondern jemand aus der Gemeinde. Und weil die dann immer nur zu bestimmten Zeiten am Tag geheizt haben und es draußen kalt war, ich habe gefroren ohne Ende. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mich daran gesehen, wann geht die Woche zu Ende, damit der Heimflug wieder passt. Und am vorletzten Tag kommt jemand aus London und ruft mich an, darf ich für dich beten? Ich komme, dann musste er eine Stunde aus London rausfahren nach Maidenhead, kam dann, legte mir die Hände auf, segnete mich, kein Flash, ich habe nur gefroren. Steigt wieder ins Auto, fährt wieder zurück. Nach einer Stunde kriege ich einen Anruf, Paul, ich habe was vergessen, darf ich nochmal kommen? Und er kommt wieder zurück. Und die ganze Zeit war mir immer, ich gehe wieder fischen, ich gehe wieder fischen, ich gehe wieder fischen in meinem Kopf. Ich hatte nichts von Gott gehört in dieser Zeit. Dann kommt er zurück und sagt, ich sollte dir den Umschlag geben, das hatte ich vergessen. Und dann dreht er sich um, ohne noch ein weiteres Gebet und verschwindet wieder. Und ich mache den Umschlag auf, da waren umgerechnet 135 Mark drin. Dann bist du mitten im Wohnzimmer drin und merkst, Gott sagt, wirf die Netze doch nochmal auf der anderen Seite aus. Wir gucken auf das, was alles nicht geht, das können wir gut beschreiben. Aber Gott hat uns herausgerufen, neue Wege zu gehen. Diese Botschaft ist nicht nur eine Botschaft fürs Lade gewesen, nicht nur eine Botschaft für die Zeltstadt. Jeden Abend gab es ein Highlight in dieser Richtung. Wir haben dann getanzt, das Vaterunser, und haben gesagt, dein Reich komme. Aber wer fragt noch nach Joel 3, nach den Visionen und den Träumen? Ich will euch heute herausfordern. Wir werden nicht ein neues Programm jetzt aus dem Boden stampfen von der Gemeinde, aber vielleicht, dass du Gott nochmal fragst, gib mir nochmal einen Traum. Und lass ihm keine Ruhe. Vielleicht passiert es nicht in der ersten Nacht, weil du inzwischen schwerhörig geworden bist. Vielleicht brauchst du ein halbes Jahr wie Paul beim Zungenreden. Aber dann wirst du vielleicht irgendwann im Gottesdienst sitzen und eine Vision von ihm kommen, dass er sagt, ich bin mit dir noch nicht zu Ende. Gerhard, er ist mit dir noch nicht zu Ende. Ist mit dir noch nicht zu Ende. Wolfgang, er ist mit dir noch nicht zu Ende. Aber machen wir nur so fromm weiter wie bisher? Oder sagen wir, ich möchte neu seine Wege sehen? Wir sind hochgradig ausgebildet. Ich komme noch mal hin. Und das ist gut so. Aber vielleicht müssen wir das Vaterunser noch mal tanzen lernen. und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich würde euch gerne aufstehen lassen, wenn ihr könnt, nochmal vor Gott. Wenn es einigermaßen Sinn gemacht hat, dass ich die Eröffnungspredigt für euch nochmal in abgeänderter Form nochmal hier gepredigt habe, die mir Gott an dem Samstagabend dann geschenkt hat. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass Gott uns noch einen Traum und eine Vision nach Joel 3 schenken kann, dann gebe ihm jetzt innerlich eine Antwort und sagt, ja, ich möchte dabei sein. Ich möchte wieder träumen können von dem, was du hast. Vielleicht bist du eine ältere Schwester oder Bruder, die betet, dass dann von der Kirche hier in der nächsten Zeit was ausgeht. Vielleicht, dass Schwester von Tilo Winkler kommt und hier was aufbaut. Vielleicht aber, dass er dich auch sendet an Orte, wo sonst niemand hinkommt. Du sagst, dein Reich soll kommen. Ich möchte nochmal bitten, dass wir die Arme nochmal hochheben, so wie vorhin. Und sagen, Herr Jesus, wir wollen neue Visionen, neue Träume von dir nehmen. Oder dass die alten nochmal ganz neu von dir bestätigt werden. Ich bete, dass wir, wenn wir die Arme hochreichen, dass du vom Himmel her uns die Gaben des Geistes wiedergibst, auch das Zungenreden. Ich bete, dass du Träume schenkst. In einer ganz neuen Art. Ich bete, dass du uns Visionen schenkst von dem, was auf deinem Herzen ist. Und dass du uns dann die Kühnheit gibst, so wie Petrus zu sagen, auf dein Wort hin gehen wir Schritte. Hey, so wie wir uns jetzt ausstrecken zu dir, so komm du und schenk du uns diesen Aberglaube, aber ohne dein Wort wird es nicht geschehen. So sprich du, Herr, dass wir hören können. Hey, so wie wir die Arme hochstrecken und zu dir hinrufen, so lass deinen Segen auf uns kommen, dass dein Shalom und dein Friede uns begleitet. Komm, Heiliger Geist, und fülle uns. Amen.